3, 2, 1. Welcome to Watch.
Und damit herzlich willkommen zu Folge 111 im Spielekeller. Große Schnapszahl heute. Leider ist Dennis Gehlen nicht dabei. Das heißt, ihr müsst jetzt erstmal mit mir allein Vorlieb nehmen für die, vielleicht nächste Minute, bevor ich dann den Gast hinzuhole. An dieser Stelle auf jeden Fall nochmal alles Gute an Dennis und seine frisch vermählte Ehefrau. Die befinden sich gerade in den Flitterwochen. Wir wünschen ihm alles Gute. Ich weiß gar nicht, ob er die Folgen hört, wenn er nicht aktiv dabei ist, aber ich hoffe, du hast eine gute Zeit. Es war ein absoluter Krampf, muss ich mal dazu sagen. Wir haben 2 Folgen geplant für diese Woche. Heute ist Dienstag und die erste Folge wurde abgesagt, aus persönlichen Gründen, aber gut nachvollziehbaren Gründen. Und die zweite Folge haben wir vor ungefähr einer Stunde bereits versucht aufzunehmen. Wir hatten technische Probleme. Wir haben jetzt immer mal wieder technische Probleme. Ich begrüße an dieser Stelle unseren Spielekeller-Star-Anwalt, the one, the only, Nepomuk-Nothelfer. Er hilft euch in der Not, wenn ihr ihn braucht.
Ja, vielen Dank, freut mich hier zu sein. Du weißt ja, Blut, Schweiß und Tränen habe ich schon hinter mir, um heute da dabei sein zu dürfen. Daher freue ich mich.
Wir können das ja wörtlich nehmen. Möchtest du einfach kurz erzählen?
Ja, ich meine, die technischen Probleme, ich bin in Monaco, ich darf hier Vorlesungen halten, das hat sehr viele Vorteile, ist sehr schön. Allerdings blocken die alles internettechnisch. Ich will nicht in zu viele Details gehen, aber lass es mich so sagen, ich bin auf keine Website gekommen, auf die ich kommen wollte in den letzten Tagen. Und ähnlich ging es bei uns jetzt hier gerade mit Zencaster. Und deshalb haben wir gesagt, ich bewege mich einfach mal ins Hotel. Und dann war das alles ein bisschen stressig und dann hat es mich eventuell Treppen, nachdem ich sie genommen habe, wieder nach unten befördert, was jetzt ein bisschen zum Thema auf jeden Fall Blut und Schweiß geführt hat. Tränen sind noch innerlich, aber ja, das ist der Hintergrund.
Und er sagt auch gerade noch, ich glaube, ich blute an den Knien, aber ich wollte mir jetzt die Hose nicht ausziehen für die Aufnahme.
Ja, das hat sich seltsam angefühlt, weil sonst sind alle unsere Calls, das können wir ja so offen und transparent können wir sein, immer ohne Hose, also Chris und ich. Und jetzt habe ich gesagt, probieren wir es einmal mit, ob es dann besser klappt. Bisher voll okay.
Ja, super. Dann fange ich jetzt einfach an und ich muss noch was aufklären aus der letzten Woche. Wir haben ja die Folge mit Tim aufgenommen und wie wir so sind im Spielekeller, haben wir halt uns nicht an unseren eigenen Plan gehalten, schließen also diese Folge ab und Tim sagt, jetzt habt ihr ja vergessen, mich die letzte Frage zu fragen, die ich ja vorbereitet habe. Weil wir fragen unsere Gäste immer gern nochmal zum Ende hin, wer soll denn mal in den Spielekeller kommen? Haben wir natürlich total verkackt. Fehler bei uns. Er hat aber eine richtig gute Empfehlung gehabt, und zwar den Philipp Billing, a.k.a. Flips, kennt ihr vielleicht von Twitch. Ich will nicht zu viel verraten, aber er macht halt mittlerweile was anderes. Also, der Spielekeller wird sich ein bisschen auch thematisch mal ein anderes Terrain bewegen. Aber ich habe richtig Bock. Wir haben ihn wohl auch schon angefragt. Johannes nickt, glaube ich, auch so ein bisschen. Ich habe richtig Bock. Wird total spannend. Und an dieser Stelle nochmal danke, Tim. Und nochmal sorry, das haben wir dann wohl versemmelt. So, Nepo, bist du bereit?
Ja, ich bin bereit. Ich mache meine Kamera aus. Ich glaube, da bin ich noch bereiter. Ich fand die, mal kurz Feedback, ich fand die Episode super. Ich meine, ich bin geboren in Ravensburg. Ich bin mit Ravensburger aufgewachsen. Ich bin ein riesengroßer Trading Card, Sammelkarten-Fan schon immer gewesen. Daher mal so ein paar Randgebiete abzugrasen, fand eine meiner Lieblingsepisoden tatsächlich, die letzte.
Ich wusste, warum habe ich denn das gar nicht auf dem Schirm, dass du da aufgewachsen bist?
Ach du, weiß nicht.
Was spielst du? Aber du spielst auch? Was spielst du denn?
Ravensburger Spiele, meinst du? Oder meinst du Kartenspiele?
Ja, oder auch TCGs. Du hast gerade von Kartenspielen gesprochen. Ja. Was spielst du denn?
Ja, also ich spiele natürlich schon immer Hearthstone und ich bin ein gigantischer Marvel Snap Fan inzwischen. Also kein Tag vergeht ohne Marvel Snap. Ich habe Legends of Runeterra probiert, war nicht ganz so meins. Also das sind jetzt die Online-Varianten und ansonsten habe ich eigentlich alles durch, außer, es tut jetzt vielleicht weh, außer Magic. Das war mir von Anfang an, sah mir das zu kompliziert aus.
Ich habe die Frage ja natürlich auch jetzt auf den Lippen gehabt und wollte dich gerade fragen, was ist denn mit Magic? Aber ja, schade.
Dafür bin ich ein bisschen eine Spur zu blöd. Das ist wie Dota 2. Da muss man auch sich einfach mal eingestehen, dass das nicht in der Reichweite liegt. Dann lässt man es.
Und das war der Spielekeller Folge 111. Danke, dass ihr zugehört habt. Tatsächlich kann ich dir sagen, ich habe auch echt lange nicht mehr gespielt, bevor ich wieder zum Spiel gefunden habe. Und das steht und fällt wie, also alles eigentlich, mit der Gruppe, mit der du dich beschäftigst und die mit dir spielt. Und wir haben eine ganz gute Gruppe aktuell. Also es sind unterschiedliche Gruppen, aber eigentlich sind alle mal sehr friedlich, sehr freundlich. Alle wollen eigentlich nur Spaß haben. Und wenn du ja Commander spielst, das Format, da müssen wir jetzt auch gar nicht reingehen, aber ich will dir damit nur sagen, es macht trotzdem Spaß und du bist nicht zu dumm. Du kannst mit einem Starter-Deck anfangen und kannst dann einfach spielen. Wenn es dir gefällt, steckst du 20 Euro rein, bis zu vielleicht 50 und dann ist es ein richtig gutes, starkes Deck in der Regel. Grüße gehen raus an dieser Stelle an die Gina. Wir fixen hier nach und nach die Leute an, so wie ich auch wieder angefixt wurde. Aber es ist tatsächlich einfach ein sehr gutes Spiel.
Ja, das klingt super und wenn mir auch jemand so ein Starter-Deck zusendet, gucke ich mir das natürlich noch gerne an.
Deal. Ich brauche deine Adresse.
Ja, send ich dir später.
Ja, schick mir die durch, ich schick dir ein Deck. So.
Geil.
Ich habe gute Nachrichten, Nepo.
Ja.
Ich habe fantastische Nachrichten. Wir haben einen Lichtblick am Ende des E-Sport-Tunnels. Keine Ahnung. Hast du gesehen, Bitkraft hat einen neuen Fonds aufgelegt?
Ja, hab ich gesehen.
Venture Fonds 3 geht halt auch wieder um Seed-Runden und Series A-Runden. Sie haben 275 Millionen zusammengeholt. Damit haben sie jetzt mittlerweile, laut eigener Aussage, und das glaube ich, ne, haben sie über 1 Milliarde under Management. Und ich finde, das ist ein Brett.
Ja, irre. Also es ist wirklich, Bitkraft, egal was man zum Thema Bitkraft liest, nicht nur was neue Fonds angeht, sondern wo man beteiligt ist, Jens Hilgers und Co., die scheinen einfach seit 30 Jahren die richtigen Wege zu gehen. Und wenn du mich gefragt hättest, wer denn als nächstes für so eine Art News sorgt, hätte ich gesagt, Bitkraft.
Ja, ich finde es vor allem geil, weil du jetzt, ne, also so schlecht es immer aussieht um die Industrie und so viele immer darüber reden, wie dunkel alles ist und wie fies es gerade aussieht. Ich weiß, dass ganz viele Leute Probleme haben, gerade Geld zu raisen, weil sie halt versuchen, noch Investment ranzuholen. Ist nicht mehr ganz so einfach. Die Leute sitzen so ein bisschen auf dem Geld. Und ich finde, da ist das Signal, das jetzt hier gesendet wird, ne, 275 Millionen Dollar in einen neuen Fonds, finde ich halt extrem positiv, auch dem ganzen Markt gegenüber. Und Jens hat das auch gesagt, also wurde natürlich dazu befragt im Press-Release und hat mitgegeben, dass sie ja nach wie vor eigentlich immer noch an das Wachstum glauben und auch immer noch klare Trends sehen, die für Gaming sprechen. Und ich finde einfach, das ist ein richtig deutliches und sehr gutes Signal für die Gaming-Industrie.
Ja, also für die Gaming-Industrie 100%. Um die habe ich mir aber trotz der Layoffs eigentlich gar nicht so große Sorgen gemacht. Also wir hatten ja, ihr hattet es ja im Detail besprochen, es gibt bei manchen Companies ja Gründe dafür, wie zum Beispiel Merger. Aber Gaming ist auf jeden Fall da, um zu bleiben und wird immer relevanter werden. Es ist ja jetzt kein E-Sport-spezifisches Investment. Und was ich so in meinem täglichen Arbeit sehe, ist, ich glaube, auch hier gibt es immer wieder Gründe, wieder positiv in die Zukunft zu schauen, auch im Hinblick auf angeschlagene E-Sport-Stakeholder. Aber ganz durchs Tal sind wir noch nicht. Und ob jetzt diese News, die ja eher Gaming-bezogen ist, das Ding dann umdrehen wird, mal schauen. Aber es ist einfach mal schön, was Positives zu hören, ne?
Ja, es geht ja auch nicht nur um Gaming, es geht ja auch um Tech und Metaverse und andere Sachen. Es gibt ja diese, ich glaube, Synthetic Realities haben sie es immer genannt, die da einfach, in die das, also, die quasi diesen Rahmen bilden für die Investments. Aber ich glaube, das ist insgesamt sehr positiv. Wir haben mich ja in der Live-Aufnahme, haben wir mal aus Spaß immer auf diesem Thema rumgeritten, dass du das ganze Saudi-Geld nimmst. Und wir haben dich ja, ne, Spaß ist halber, möchte ich an der Stelle auch nochmal kurz betonen. Wie weit oder wie tief steckst du denn eigentlich in dem ganzen Thema aktuell? Beschäftigst du dich sehr damit?
Ja, tatsächlich schon, weil in dem Moment, in dem du mit Teams arbeitest, und ich glaube, man kann relativ eindeutig sagen, dass für SKW Schwarz jetzt, also für den Teil meiner Arbeit, Tournament Organizer und Clubs, Teams, Gilden, Orgas, wie auch immer man sie nennen möchte, die relevantesten sind, gut neben Agenturen, kommst du gar nicht mehr um den E-Sport World Cup drumherum. Ob das jetzt ein Support-System ist, das für teilnehmende Clubs gebaut wird, ob die Frage ist, inwiefern ein Wettbewerb Teil der Qualifikation zum World Cup ist. Es gibt eigentlich gar kein Vorbeikommen mehr. Und deshalb sind auch wir in vielerlei Hinsicht immer wieder in Gesprächen oder werden, naja, unsere Dienste werden da dann einfach genutzt. Daher, also um das Thema kommst du überhaupt nicht rum. Ich habe nur langsam, also ich finde, jeder sollte jetzt entschieden haben, wie er zu dem Thema steht. Entweder sagt man, ich finde das gut oder ich bin da dabei oder ich möchte Saudi-Arabien eine Chance geben oder eben nicht. Aber ich glaube, wir sind jetzt so ein bisschen 3 Schritte weiter. Also ich will nicht sagen, dass Kritik jetzt in Zukunft nicht mehr angebracht ist oder dass man da still sein soll. Aber das scheint mir immer noch jede Diskussion irgendwie zu beherrschen. Die Stakeholder, die am World Cup teilnehmen wollen, haben es für sich entschieden. So, und damit muss man jetzt leben und umgehen.
Hast du eine Meinung dazu? Also hast du deine eigene Meinung schon gebildet? So klar, wie du hier drüber sprichst?
Ja, also ich habe sie für mich gebildet, muss ich ganz ehrlich sagen, ist was Persönliches, da vertrete ich jetzt auch keine Kanzlei oder so.
Nee, genau, es geht um dich, es geht ja jetzt um Nepomuk als Privatperson.
Ja, ich vertrete bei allen Dingen, die ich am Anfang, die haben jetzt nicht super positiv erstmal erscheinen, die Meinung, jetzt schau's dir mal an. Das ist so ein bisschen der Feigling-Weg. Glaube ich, würden viele sagen. Aber ich habe in den letzten Wochen und Monaten sehr viel auch Kontakt gehabt mit Menschen, die involviert sind, gerade von Saudi-Seite, und da sehr offene und ehrliche Gespräche geführt. Und nicht ein einziges Mal wurde das Thema so beiseite gekehrt. Und ich würde es jetzt gerne mal sehen. Also ich bin ganz ehrlich, wie wird das Ganze umgesetzt? Wird es respektvoll gemacht werden? Das, was wir teilweise westliche Werte nennen, werden die beachtet oder nicht? Also man sieht es ja auch in anderen Branchen außerhalb von E-Sport und Gaming, dass klar ist, dass für die Länder in der arabischen Welt ein Umdenken stattfinden muss, um weiter im globalisierten Markt etwaige fehlende andere Industrien auszugleichen. Und bisher sind in den Gesprächen, finde ich das relativ positiv. Aber ich weiß jetzt schon, dass ich 500 Hassnachrichten bekommen werde. Ist auch absolut fair dafür. Absolut fair. Jetzt müssen sie halt den Worten Taten folgen lassen. Und das würde ich gerne abwarten. Das heißt nicht, dass Dinge, die in der Vergangenheit gelaufen sind, okay sind. Aber wir kommen ja jetzt gar nicht mehr drum rum. Die Industrie hat sich entschieden.
Ja, ich weiß ja auch nicht, ob jetzt deswegen dann, ne, also du hast das salopp jetzt gesagt, dass du so viele Hassnachrichten bekommst, dass das fair ist. Ich glaube auch nicht, dass das fair ist. Ich bin insofern voll bei dir, dass man sich das erstmal angucken muss. Ich habe, also wenn du mich jetzt nach meiner Meinung fragst, finde ich die auch ganz, ganz schwierig irgendwie zu definieren. Und ich ende ja momentan in vielen Diskussionen, wo also Leute entweder voll dafür sind oder voll dagegen. Ich habe in Gesprächen und also in Diskussionen kommt das selten anders hoch. Ich habe selten so diesen Mittelweg. Und ich glaube auch, man muss sich das erstmal anschauen. Wir reden sehr viel theoretisch über etwas, von dem wir gar nicht wissen, wie es umgesetzt wird. Da ist gerade ein Land im Wandel. Jetzt haben wir natürlich, wir reden jetzt von, ne, Sportswashing, E-Sportswashing. Wir reden davon, dass das kulturell gar nicht funktioniert. Ich war jetzt einmal da, ganz kurz. Ich kann nur sagen, das ist also nicht das, was ich erwartet habe. Ich bin da schon sehr beeindruckt wiedergekommen. So einfach von dem, was ich gesehen habe und von dem, was da so passiert ist. Ich habe aber natürlich jetzt auch nicht in der Tiefe reingucken können. Ich würde irgendwann, und da sprechen wir mit Johannes ja auch ganz oft drüber, ich würde irgendwann gerne mal eine Folge dazu machen, Ich stecke aber auch einfach nicht tief genug in all diesen Details. Ne, also wenn es jetzt einen Zuhörer oder eine Zuhörerin gibt, der oder die sich damit auskennt, also sowohl auf, auch, also auch auf politischer Ebene, ne, was passiert da eigentlich gerade und Policy Making und also mal ein bisschen mehr Perspektive und auch wirkliches Verständnis mitbringt, würde ich mir das sehr gerne mal anhören. Ich bin nur kein Freund davon, da jetzt sofort irgendwie mit der Mistgabel drauf zu rennen. Und ich bin schon bei dir, ne? Also ich glaube, die E-Sports-Industrie hat sich erstmal entschieden. Und da habe ich ja, hier haben wir so ein paar News-Notizen dazu. Ne? Also zum einen, ja, ich weiß gar nicht, haben das hier gar nicht mehr so richtig thematisiert. Aber ich glaube, 18 Spiele sind jetzt confirmed, wenn ich es richtig im Kopf habe. Also Riot Games gibt League of Legends frei, gibt TFT frei, also ist offiziell mit dabei. Haben sich ja tatsächlich jetzt, ne, also ist alles fix. Du siehst halt, dass die EFG hat jetzt quasi eine Partnerschaft abgeschlossen mit Qiddiya für 5 Jahre. Qiddiya, ich weiß nicht, wer es jetzt nicht auf dem Schirm hat, ist ja diese Smart City, die gebaut wird, die halt für, also ich glaube, die host, ich weiß gar nicht, was das waren, 16 Teams und noch große Companies und hat irgendwie Venues, die immer da sind. Und das wird also einfach so das absolute Entertainment-Ding. Und ich glaube, dass, wie du schon gesagt hast, die E-Sports-Industrie hat sich entschieden. Ich glaube auch, dass das so aussieht. Und ich bin jetzt auch total gespannt, wie es dann umgesetzt wird. Also mir geht es jetzt gar nicht darum, irgendwie, wie viel Geld da fließt. Ich würde gerne mal sehen, wie wird es umgesetzt, wie zugänglich ist es und wie geht es dann von da aus weiter.
Ich bin manchmal so ein bisschen verwundert. Ich meine, jeder E-Sports-Stakeholder hat ja eine eigene Philosophie, eigene Grenzen. Auch in der Community ist ja alles sehr heterogen. Ich bin manchmal so ein bisschen verwundert, wie zum Beispiel die Ownership von Tencent im Hinblick auf Riot Games nicht solche Wellen schlägt. Ich meine, es gibt ja auch Supercell, die bei Tencent also bei denen sie die meisten Shares halten. Ich weiß gar nicht, ob inzwischen sogar 100%, aber es waren auf jeden Fall mal über 70. Und ja, es ist einfach so wahnsinnig schwer, diese moralische Diskussion. Darum habe ich halt für mich entschieden, einmal angucken, wie es gemacht wird. Also ich hatte auch so ein bisschen, ja, wenn ich mit Leuten spreche, die ich kenne, höre ich zum Beispiel sehr häufig, China ist super hands-off, oder China, Tencent ist relativ hands-off bei der Umsetzung. Wenn es um die Publisher geht, mit denen sie connected sind. Solange jetzt Saudi-Arabien nicht sich darum bemüht, gewisse Werte durchzusetzen, die für uns schwierig sind und da auch eher hands-off sind und das Ganze öffnen, ist es für mich einfacher. Gleichzeitig müssen auch wir die Realität anerkennen. Auch das ist ein Argument. Ich treffe ganz, ganz viele Menschen international. Ich halte viel international Lehre. Ich habe das Glück, einen Job zu haben, wo ich einfach viel mit denen connected bin. Diese westlichen Werte, über die wir sprechen, die vertritt nicht jeder auf diesem Planeten. Das heißt nicht, dass sie nicht für uns richtig sind oder wir danach leben sollten. Aber das ist schon auch was. Also ich wenn ich jemanden aus Saudi-Arabien treffe, ich kenne niemanden, der respektvoller über die eigene Mutter spricht. Sowas hörst du in der westlichen Welt nicht. Das bedeutet natürlich nicht gleichzeitig, dass es fein ist, Frauenrechte quasi einzuschränken als Gegengewicht dazu. Es ist einfach so wahnsinnig komplex, dass ich mir gesagt habe, ich will es jetzt mal sehen. Und der Ball liegt im Feld der Saudis. Und es sind auch viele, du hast jetzt gerade die EFG und ihre neue Kooperation erwähnt. Das eine ist die EFG, das andere ist die World Cup Foundation, dann Saudi-Arabien / Sevi Group. Da sind ganz schön viele Partner dabei und ich glaube, das ist denen ganz schön klar, dass das Spotlight auf ihnen liegt und dass sie jetzt auch den Worten Taten folgen lassen müssen. Und darauf bin ich gespannt.
Da wir die Dose jetzt halb geöffnet haben, wenn ihr Feedback habt, schickt das bitte an johannes@imspielekeller.de. Vielen Dank.
Genau, und nicht an mich.
Nee, schick das gerne an Johannes, er kümmert sich. Er sammelt das und irgendwann müssen wir diese Folge auch nochmal machen. Ja, keine Ahnung, in anderen News, wir können ganz kurz durchgehen. SK Gaming startet jetzt ein Frauenteam in Valorant. SK Nebula, fand ich ganz nice, wird von der Telekom finanziert und unterstützt als Initiative. Ich glaube, kommst du so auch nicht mehr ganz drum rum in den Titel. Und ich finde es vor allem schön, dass wir da jetzt mehr Infrastruktur aufbauen. Und ich habe noch eine Schlagzeile gefunden, so Optic Gaming schließe eine Partnerschaft mit Juventus ab. Ich weiß, ob du das
mitbekommen hast. Ja, habe ich, und es ist super spannend, weil ich seit vielen Jahren sage, dass ich dieses Joint-Venture-Modell aus traditionellem Sportteam und E-Sport-Team, ob es jetzt PSG Talon ist oder es gibt ja auch OSC Lille und Team Vitality im Bereich virtueller Fußball. Ich fand es schon immer wahnsinnig spannend, weil du einfach für beide Seiten, E-Sport und traditioneller Sport, viele Mehrwerte schaffen kannst, so viel voneinander lernen kannst. Und deshalb bin ich einfach ein Fan von solchen Zusammenschlüssen und bin gespannt, wie es bei denen läuft.
Wir reden ja immer über E-Sport-Teams und Monetarisierungskanäle. Ich fand in dem Press-Release halt interessant, also klar, Optik beschreibt sich selbst als Worldwide Entertainment and Lifestyle Brand. Also da geht es halt irgendwie gar nicht irgendwie ums Gaming, ne? Das ist erstmal so das, wie sie sich hingestellt haben. Und sie wollen halt ihre long-standing positions as world-class organizations in Competition und Community irgendwie ausbauen und eine Brücke bauen zwischen E-Sports und traditionellem Sport. Da fällt dann auch mal das Wort E-Sports. Aber viel spannender noch ist, dass die Key-Elemente dieser Partnerschaft sind eigentlich Kollaborationen für Social. Dann sind das hin und wieder mal Drops für Limited Edition für co-branded Merchandise. Und dann ist es halt irgendwie Video-Content für Events oder beziehungsweise von Events mit irgendwie bekannten, ne, Competitors oder Influencers von beiden Organisationen. Also klingt erstmal so, als wäre das eine reine Media-Partnerschaft, wo man mal so ein bisschen gemeinsam Content macht und dann halt das Ganze monetarisiert über Klamotten und so ein bisschen diese Audiences bridged. Hast du das jetzt auch öfter gesehen? Hast du da eine Meinung zu?
Ja, also meines Erachtens, da wo ich die Insights habe, liegt der Fokus ganz klar auf dem Thema digitales Marketing. Wir haben ja Sondersituationen, ne? Ihr habt ja auch schon drüber gesprochen, die virtuelle Bundesliga, eine der letzten beiden Episoden, die auch super war, zwingt die Lizenzteams oder die DFL zwingt die Lizenzteams an der virtuellen Bundesliga teilzunehmen. Wenn du halt so einen Start hast, dann ist nicht mehr die Frage, welche Mehrwerte können wir schaffen, was können wir voneinander lernen, sondern dann gibt es nur noch einen, ja, müssen wir machen, sonst drohen Sanktionen. Darum fand ich diese Entscheidung nicht sonderlich smart oder nicht sonderlich nachhaltig. Wenn ich aber andere, also jetzt außerhalb solcher Situationen, solche Kollaborationen, Joint Ventures sehe, scheint mir das Wichtigste zu sein, dass viele traditionelle Sportstakeholder selbst im Bereich Fußball Probleme damit haben, die sogenannten Unreachables anzusprechen, und da liegt der ganz klare Fokus drauf. Das heißt, Learnings gerne mitnehmen, in Competitions teilnehmen sehr gern, aber der Fokus liegt auf dem, so wie hier jetzt mit Juventus Turin. Also ich glaube, alles andere ist eher eine Ausnahme. So dieses originäre, authentische, naja, wir wollen jetzt auch in den E-Sport vordringen, des E-Sport-Willens, das kommt dann hoffentlich noch, scheint mir aber eher sekundär relevant.
Ja, ich wollte nämlich gerade jetzt fragen, ne, ob du glaubst, dass das dann eigentlich das, ich sag mal, das Problem löst, in Anführungsstrichen. Ich fand jetzt auch die Mischung aus Optik und Juventus, hätte ich mir jetzt so auch nicht ausgedacht. Kann man sich auch mal angucken, ich bin gespannt. Aber ich meine, Faceland hat es ja auch schon vorgemacht. Da gibt es ja auch durchaus echt gute Collabs, die dann, also vor allem viele Drops, die dann auch echt schnell dem Team aus den Händen gerissen wurden. Das würde mich jetzt mal sehr interessieren, wie das aussieht. Du hast halt zwei gute Namen dabei. Schauen wir mal, was sie daraus machen.
Ja, also ich bin gespannt. Ich glaube, dass die meisten Dinge, die man erreichen möchte, das ist ähnlich wie bei der Frage der Olympic Esports Week zum Beispiel. Man muss, glaube ich, erstmal verstehen, dass viele traditionelle Sportstakeholder mal mit dem großen C mal rein wollen in das Wasser, und dann ist es einfach eine sinnvolle Art und Weise, das zu tun und von da aus entwickeln. Dann wollen die meisten eher einen Vorteil für die eigene Organisation. Das IOC, die große Kritik war ja auch immer, ne, bekommt man so die E-Sports-Fans? Ich glaube gar nicht, dass es das Hauptziel ist. Ich glaube, das Ziel ist erstmal, der eigenen Community eine digitale Möglichkeit zu geben, gegeneinander anzutreten oder diese Needs dieser jüngeren Generationen anzusprechen. Und alles andere wird dann kommen. Ich bin ja jemand, der immer sagt, E-Sport und Sport werden immer weiter zusammenwachsen, nicht nur durch Virtual Reality, sondern aufgrund verschiedener Formate und Technologien. Deshalb ich mich halt immer frage, ob wir uns in 10 Jahren diese Frage so noch stellen oder ob wir wieder zurückgehen zu der eigentlichen Frage, was ist Entertainment, was ist körperliche Ertüchtigung, was ist Social Media Marketing und, und.
Jetzt hattest du ja generell noch ein Thema mitgebracht. Ich habe ja noch ein paar News, die können wir gleich sonst nochmal aufgreifen. Aber wir haben miteinander gesprochen. Ich habe dich gefragt, ja, aber hast du denn überhaupt irgendwas Relevantes? Und du meintest so, ja, aber selbstverständlich. Und hast ja angefangen, dass du hast es ja auch schon komplett definiert. Also das ist ja nicht nur, dass du irgendwie dir Gedanken gemacht hast, sondern du hast das ja auch für dich auch schon direkt zerhackstückelt, wie man darüber sprechen kann. Erzähl doch mal, was passiert denn gerade so aus Legal-Sicht im E-Sports? Was sind gerade so die relevanten Themen?
Ja, also ich meine, es gibt unglaublich viele relevante Themen, aber wenn mich eins sehr viel beschäftigt, dann sind es streitige Themen. Streitige Themen bedeutet immer sowas wie Arbeitnehmerschutz, aber genauso wie im Sinne von Saudi-Arabien, alles zum Thema Glücksspiel. Also es ist die Menge an Fragen, ich würde behaupten, dass 35%, vielleicht sogar 40% plus von dem, was ich täglich mache, irgendeine Beziehung zum Thema Glücksspiel hat. Das mag von der Frage, ist ein bestimmter Gaming-Titel, ist es überhaupt Wettkampf oder ist es Glücksspiel gehen, Wetten auf E-Sport und etwaige Besteuerungsfragen bis hin, und das ist für mich gerade eines der relevantesten Themen, Sponsoring durch Glücksspielunternehmen, vor allem solche, die nicht in Deutschland auf der Whitelist stehen. Und natürlich, was kommt noch dazu? Lootboxen. Lootboxen sind vielleicht kein originäres E-Sport-Thema, kommt natürlich auf einen Einzelfall an, ne? Wenn man über Lootboxen Gegenstände bekommt, die eine bessere Performance ermöglichen, oder über Lootboxen E-Sport-Prize-Pools finanziert werden, wie bei The International zum Beispiel oder in der Vergangenheit, dann ist es meines Erachtens auch ein E-Sport-Thema. Aber alles zum Thema Glücksspiel, vor allem Wetten und Lootboxen, ist wirklich auf der Tagesordnung.
Okay, ich stelle jetzt einfach dumme Fragen und die kannst du gerne aufgreifen und dann können wir darüber sprechen. Ich hätte natürlich gerne mehr Details von dir zu diesen ganzen Themen und was da gerade die rechtlichen Debatten sind. Aber wenn du dir heute, und du kannst dir die erste Liga angucken, also erste Fußball-Bundesliga, zweite, dritte, spielt ja überhaupt keine Rolle. Es gibt ja gefühlt eigentlich nur noch Wettsponsoren, also vor allem in den unteren Ligen, ne? So in der dritten Liga.
Ja.
Hast du halt, das ist ja irgendwie, also Magenta Sport, ne? Also du brauchst ein Abo, um dir die Spiele anzugucken und es kostet sogar Geld. Ist ja gesponsert von, glaube ich, Tipico. Dann hast du aber noch ganz viele andere Wettanbieter, die zwischendurch Werbung schalten. Jetzt hast du gerade gesagt, ne, Anbieter, die in Deutschland vielleicht nicht auf der Allow-List stehen. Du hast gesagt, also wahrscheinlich ist die Audience ja auch jünger, vielleicht im E-Sports, weiß ich aber gar nicht mal so, wenn wir uns den normalen Fußballmarkt angucken. Warum ist das im E-Sports immer so ein Riesenthema? Und warum scheint das einfach keinen zu jucken beim Fußball?
Ja, die ganz einfache Antwort ist, König Fußball regiert die Welt und jeder weiß doch, dass Sport ganz, ganz toll für unsere Gesellschaft ist. Das ist die einfache Antwort. Wenn du die juristische möchtest, die ja häufig nichts weiter ist als die Übersetzung der Prinzipien, die zu dieser einfachen Antwort führen, dann ist das Problem, dass beispielsweise im Hinblick auf Wetten, wenn wir da jetzt mal kurz einen Fokus legen, man darf nur das bewerben, was in Deutschland für die richtige Art und Weise eine Lizenz hat. Das heißt, man braucht nicht nur eine Lizenz, dass man Sportwetten durchführen kann, sondern da gibt es auch noch Restriktionen, die man einhalten muss, also aus dem Gesetz, Restriktionen, die sich aus der Lizenz ergeben. Und du darfst natürlich auch dann nur Sportveranstaltungen zum Mittelpunkt oder zum Anknüpfungspunkt deiner Wette machen. Jetzt ist das Problem, ich spreche ja schon die ganze Zeit von Sport, das Problem ist, wir haben den Glücksspielstaatsvertrag. Er ist ganz, ganz neu, also jetzt 2,5 Jahre alt. Das ist ein Staatsvertrag, das heißt, er wird zwischen den Ländern abgeschlossen. Das heißt, überhaupt dahin zu kommen, dass man einen solchen Staatsvertrag am Ende abschließt, ist schon mal eine Leistung, weil 16 Bundesländer, die werden schon alle verschiedene Ansichten haben. Schleswig-Holstein ist ja auch bekannt dafür, die Jahre davor einen eigenen Weg gegangen zu sein. Da ist es vermutlich schwieriger, die Vertreter aus Schleswig-Holstein und Bayern beispielsweise auf einen gemeinsamen Nenner zu bekommen. So, jetzt ist die Frage natürlich, was steht da drin in diesem Staatsvertrag? Zum Thema Werbung und Sponsoring steht da drin nur die Glücksspielangebote, die legal sind. Was ist legal? Naja, im Glücksspielstaatsvertrag steht Wetten auf E-Sport-Veranstaltungen. Und jetzt ist auf Sportveranstaltungen. Jetzt ist natürlich die Frage, was ist denn so eine Sportwette nach Paragraph 21? Und wenn man da jetzt mal das Ding aufruft, dann wird man sehen, eine Sportwette ist im Endeffekt eine Wette auf einzelne, also in verschiedener Hinsicht auf Sportereignisse. Das heißt, sie definieren Sportwette mit Sportereignis. Dann überlegt man sich ja, was ist denn ein Sportereignis? Dann guckt man da weiter in die Unterlagen und findet, naja, ein Ereignis, wo es um Sport geht. Das heißt, unser Problem ist, wir haben keine Sportdefinition im Glücksspielstaatsvertrag. Das heißt, wir kommen zum leidigen Thema, zu dem wir eben immer kommen, weil die deutsche, also weder auf Bundes- noch auf Länderebene, wir es hinbekommen, ordentliche E-Sport-Regulierung staatlicherseits zu schaffen, ist E-Sport Sport. Und da geht, wie so häufig, der Horror los. Und deshalb ist es aber für den Sport relativ einfach, eine Sportwettlizenz zu bekommen, weil in der Sekunde, in der du beispielsweise organisierter Sport bist, als Mitglied im DOSB, auch wenn sich das Gesetz nicht auf die Sportdefinition des DOSB bezieht, aber trotzdem ist es eben deutlich einfacher, an so eine Lizenz ranzukommen, als im Bereich E-Sport.
Das heißt, wir müssen eigentlich erstmal den E-Sport definieren und anerkennen und regulieren und dann löst sich das Problem?
In der Sekunde, in der wir taugliche E-Sport-Regulierung bekommen, und da ist das Wort das Wichtige, nämlich das tauglich, sind wir ganz schön viele sorgenlos. Also ich kann es mal so sagen, was man als Jurist in dem Bereich eigentlich jeden Tag macht, ist Risk Assessment. So viele Fragen von Mandanten beziehen sich auf Gesetze, die den traditionellen Sport privilegieren, bei denen sich dann die Frage stellt, nun, ist der E-Sport oder die Art und Weise von E-Sport, um die es im Einzelfall geht, fällt die denn unter diesen Sportbegriff? Und dann machen wir immer dasselbe. Wir müssen ein Risk Assessment machen. Naja, es ist noch nicht entschieden, es ist nicht sicher, da spricht dafür, da spricht dagegen. Und das ist so ein bisschen das Problem. Wenn du gute E-Sport-spezifische Regulierung hinbekommst, dann stellen wir uns diese Frage so nicht mehr. Weil es einfach wahnsinnig schwer ist zum jetzigen Zeitpunkt. Ein Sportereignis ist ein sportlicher Wettkampf zwischen Menschen nach definierten Regeln. Ja, was ist denn jetzt ein sportlicher Wettkampf? Und dann musst du eben je nach Gesetz gucken, naja, was macht denn den Sportbegriff des jeweiligen Gesetzes aus? Und dann wird es halt immer brutaler. Na, dann gibt es ganz viele Publikationen zu dem Thema. Viele kommen relativ schnell zum Ergebnis, dass bestimmte E-Sportarten Sport sind, weil die Sportdefinitionen typischerweise wahnsinnig weit sind. Na, der traditionelle Sport hatte jetzt ganz viele Jahrzehnte lang das Glück, dass immer wenn ein Sportgesetz geschaffen wurde, die Definitionen weit gehalten wurden. Aber das ist eben nur so lang Glück, bis nicht ein vergleichbares Phänomen um die Ecke kommt wie der E-Sport, bei dem der einzige Unterschied eigentlich die IP-Rights sind an der digitalen Plattform, auf der der Wettkampf stattfindet. So, und jetzt sagt der Sport, nee, das wollten wir so nicht. Und dann sagt aber jeder Jurist, der sich mit der Materie beschäftigt, ja gut, aber steht ja nicht in der Definition drin. Und dann muss man eben damit arbeiten und dann mit den typischen Argumenten umgehen. Ne? Die Existenz eines Publishers, ethische Komponente, die physische, also die Bewegungskomponente. Und das ist eben alles Einzelfrage. Und ein Satz dazu noch. Die Aufgabe der jeweiligen Institution, die zum Beispiel hier den jeweiligen E-Sport-Titel unter Sport subsumieren müsste. Das ist seit kurzem die neu geformte gemeinsame Glücksspielbehörde der Länder. Die Aufgabe ist, im Einzelfall zu prüfen, ganz unabhängig davon, ob es E-Sport ist oder nicht, ob dieses Phänomen unter Sport fällt. Und dieser Aufgabe kommt die GGL nicht nach. Sie sagt, das ist E-Sport, E-Sport ist nicht Sport, fertig. Das heißt, der Gesetzgeber, die Länder geben der GGL den Auftrag, der Behörde den Auftrag, prüft das im Einzelfall. Und die Behörde tut es nicht. Und in den Unterlagen zum Staatsvertrag steht deshalb drin wörtlich, es gibt weder ein generelles Verbot noch eine ausdrückliche Erlaubnis für Wetten auf E-Sport. Das müsst ihr im Einzelfall prüfen. Und die sagen, nö.
Das wäre jetzt meine nächste Frage. Jetzt hast du das angeschnitten. Das ist perfekt. Also, dann hilf mir doch mal als Laie zu verstehen, wo stehen wir denn gerade im E-Sport? Also ist das, weil du sagst ja, ey, es ist nicht verboten, aber es ist auch nicht ausdrücklich erlaubt. Ist das jetzt eine gesetzliche Grauzone oder wie ist das aktuell, wie muss man das betrachten?
kommt auch hier jeweils auf das jeweilige Rechtsgebiet an. Im Glücksspielrecht muss man ganz ehrlich sagen, das ist primär Gefahrabwehrrecht. Das bedeutet, entweder du hast eine Erlaubnis oder du hast keine. Erlaubnis wäre legal, wenn du im Rahmen dieser Erlaubnis unterwegs bist. Wenn du keine hast, ist es illegal. Also all diese Argumente, die ich jetzt hier gerade vorgebracht habe, all die Argumente, mit denen wir mit unseren Mandanten dann an die GGL herantreten oder auch wahlweise im Rahmen einer Klage versuchen, ein gerichtliches Urteil zu erstreiten. All diese Argumente könnten künftig was bringen, aber solange du keine Lizenz hast, ist es illegal. Und man darf nicht vergessen, es gibt ja verschiedene Sanktionen. Ne? Also nicht nur die klassischen Strafzahlungen, das Ganze einstellen und. Illegales Glücksspiel ist im Strafgesetzbuch unter Strafe gestellt. Das heißt, wenn du jetzt CEO eines E-Sport-Clubs bist und du hast gerade eine sehr schwierige Zeit, dich zu finanzieren, und du findest einen Anbieter, der eine Erlaubnis hat, dann ist es ja schon mal ein Anfang. Aber was passiert ist, dass du auch 30 weitere Angebote bekommst von Glücksspielanbietern, die keine Erlaubnis haben. Malta, Zypern, Russland. Und was die im Vergleich in ein Angebot packen, spottet jeder Beschreibung. Und für ein Team, das unbedingt Geld braucht, naja, das ist natürlich eine harte Frage. Bis hin zur Frage, naja, soll ich jetzt nach Zypern ziehen mit meiner ganzen Organisation und mit mir selbst, damit das deutsche Strafrecht mich nicht erwischt? Also das ist schon ziemlich hart. Um deine Frage zu beantworten, entweder du hast eine Erlaubnis, dann ist es legal, oder nicht, dann ist es illegal, selbst wenn du eigentlich eine Erlaubnis verdienst.
Aber welche Probleme siehst du denn dann da aktuell für den Markt? Oder ist das dann wirklich auch so, dass die Teams, die hier ansässig sind, die haben ja alle auch natürlich Rechtsbeistand, aber weißt du, bewegt man sich da trotzdem noch in so einer Grauzone und macht es dann trotzdem, oder siehst du da gerade eine Gefahr für den Markt?
Also es ist natürlich, na, das ist das Schlimme mit Podcasts, mit einem Juristen, die Antwort wird jedes Mal sein, es kommt darauf an. Es tut mir leid, es ist jedes Mal
das
die
ist,
Antwort.
Das ist auch die, Standardantwort, wenn du ein MBA machst, ist immer, it depends. Das genau. Ist immer der erste Satz.
Genau, trotzdem kann ich schon mal ganz offen sagen, in der Sekunde, in der der Glücksspielstaatsvertrag Anwendung findet und du hast keine Lizenz, dann ist es kein Graubereich, dann ist die Sache klar. Und das Problem ist, na, wenn die Sache klar ist, dass es relativ wenig gibt, was du dagegen tun kannst. Du kannst aber natürlich schon dafür sorgen, dass zum Beispiel der Glücksspielstaatsvertrag gar keine Anwendung findet. Weil die Frage ist ja, na, wenn das Ganze international ist, na, das läuft auf YouTube und, warum soll überhaupt deutsches Recht anwendbar sein? Ist ja digital. Na, es gibt ja zum Beispiel eine E-Commerce-Richtlinie, es gibt das Telemediengesetz und. Aber das Glücksspielrecht ist da sehr rigoros. Obwohl es ein grenzüberschreitender Sachverhalt ist, solange du von Deutschland auf das Angebot zugreifen kannst, beziehungsweise wenn es um Sponsoring und Werbung geht, der Werbung ausgesetzt bist, dann greift dieses Recht. Das heißt, was könntest du tun? Man arbeitet viel mit Geoblocking zum Beispiel. Na, man kommt nicht auf die Websites. Oder man kommt auf die Websites, kann aber von Deutschland aus das Ganze nicht machen. Jetzt wissen wir aber alle, Geoblocking, da denken wir als nächstes woran? An VPN. Aber solche Themen wären dann auf einmal relevant, um zu sagen, naja, das ist jetzt hier gar nicht mehr der Anwendungsbereich des Glücksspielstaatsvertrags. Wenn er aber anwendbar ist und du hast keine Lizenz, das ist wenig Graubereich. Die zweite Frage war ja, machen die Teams trotzdem? Naja, wenn du googelst, dann kriegst du relativ schnell eine Antwort.
Ich erinnere mich an eine Riesendebatte, ist leicht off-topic, aber ich erinnere mich an diese Riesendebatte zum Thema Online-Glücksspiel und der Regulierung von Online-Glücksspielen und dass du ja, glaube ich, in einer Region, die haben jetzt eine Lizenz, du kannst es da machen, also Online-Casinos nutzen und wie gefährlich die sind und wie die Leute ranziehen. Und du hast jetzt auch gesagt, ne, hey, du kannst Geoblocking benutzen, du kannst natürlich dann VPNs benutzen, was du umgehen. Das ist ja, glaube ich, in so einer hochdigitalen Industrie wie E-Sports auch unheimlich schwer durchzusetzen. Weißt du, selbst wenn jetzt dann sagst, ihr dürft jetzt hier zum Beispiel nicht wetten über einen Geoblocker. Ich glaube, egal welche Richtlinien du gerade aufsetzt, ich glaube, in so einer hochdigitalen Industrie, weil alles, was online stattfindet, ist ja einfach auch super schwer umsetzbar oder durchsetzbar vor allem, oder?
Absolut. Das ist auch der Grund, und zwar durchsetzbar in alle Richtungen. Ne? Also durchsetzbar auch dahingehend, deshalb ist natürlich, willst du irgendwo anders hinziehen, du selbst da als zum Beispiel CEO von einem Club, dass damit man dich strafrechtlich aus deutscher Hinsicht nicht belangen kann, beziehungsweise deine Orga und. Geht das überhaupt, wenn zum Beispiel Riot Games in Berlin ist mit League of Legends und Valorant? Musst du dann eine Entity in Deutschland haben? Eröffnet es wieder den Anwendungsbereich? Also die komplette, alles was digital ist, hat ein Umsetzungsrisiko und Herausforderung in der Hinsicht. Also 100% richtig. Deshalb ist ja auch so interessant, dass zum Beispiel Riot Games sehr lange, ich glaube jetzt ist es immer noch so, Glücksspielsponsoren rausgehalten hat. Jetzt aber, wenn ich mich recht entsinne, wird das Ganze ja auch Age 18 hochgesetzt und viele vermuten, der Hintergrund ist halt, um gewisse Sponsoren, die davor nicht gingen, eben zuzulassen. Um den Clubs, die jetzt Probleme haben, die primär von diesem E-Sports-Winter, wenn man ihn so nennen möchte, mag ich nicht gern, aber okay, getroffen werden, eben weitere Monetarisierungsmöglichkeiten zu eröffnen. Nur das deutsche Recht, naja, das sieht das halt ein bisschen anders.
Ja, also ich frage mich halt, wie du diese Dinge dann eigentlich alle fair übereinander bekommen willst in so einer komplett globalen Industrie. Weil ich denke zum Beispiel an die Bundesliga, ist relativ easy, ne? Die Vereine sind ja alle in Deutschland. Ja. Gehören ja auch alle irgendwie den Vereinen. Ist wahrscheinlich noch ein einfacherer Kosmos, um irgendwie mit diesen Sachen klarzukommen. Ich glaube, in dem Moment, wo du dir mal anschaust, ne, wo die ganzen Teams sitzen, die in irgendeiner Liga spielen und sei das jetzt Valorant, und ich verstehe auch, dass das regional aufgezogen wird und es gibt ja Spielorte, aber die Organisationen kommen ja unterschiedlichen, also aus unterschiedlichen Bereichen. Ich finde das komplex, also ich bin mal gespannt, wie das funktioniert. Siehst du das irgendwie, ist das lösbar, wird das immer zu Problemen führen?
Das wird immer zu Problemen führen, ganz einfach deshalb, weil wir haben ja, du hast es ja perfekt beschrieben, Internet kennt keine Landesgrenzen. Das heißt, solange wir Landesgrenzen haben, und ich gehe mal ganz stark davon aus, dass in der menschlichen Natur liegt, es werden jederzeit Kriege geführt um Landesgrenzen. Ich glaube, wir sind von dem Konzept Weltregierung sehr weit entfernt. Das heißt, in der Sekunde, in der es Grenzen gibt, werden wir diese Probleme haben. Außer wir haben eben mit allen Ländern Verträge geschlossen, die solche Dinge regeln. Ne? Also solche Staatenverbünde kennen wir ja mit EU und Co. Das heißt, man kann sicherlich dafür sorgen, dass innerhalb zum Beispiel einer Europäischen Union das Thema Glücksspiel einheitlich reguliert werden würde. Dazu bräuchte aber auch erstmal die Europäische Union die Kompetenz. Und zum Thema Glücksspiel sieht es da ein bisschen dunkel aus. Das ist ja nicht mal der Bund hat die Kompetenz, sondern in Deutschland haben ja die Länder die Kompetenz diesbezüglich. Das heißt, du musst dann überlegen, naja, macht man es über Jugendschutz? Da liegt die Kompetenz beim Bund und in gewissem Maße auffangmäßig bei der EU. Das heißt, das Problem ist, du musst eigentlich all diese digitalen Themen so weit nach oben geben, wie du kannst, damit wenigstens innerhalb dieser erweiterten Grenzen dann die gleichen Regeln gelten. Aber du müsstest ja logisch zu Ende gedacht in der ganzen Welt haben. Und davon sind wir wahnsinnig weit entfernt. Also ich halte es für absolut unrealistisch.
Dann hol mich doch bitte mal ab zum Thema Lootboxen. Weil da war ja eine ähnliche Thematik. Du hast ja Publisher, die also heute mal verkaufen. Und dann hattest du ja damals diese Riesendebatten, ob das jetzt eine Lootbox ist oder eine Surprise-Mechanik. Und also es wurde ja so ein bisschen dann belächelt, ne, dieser Ausdruck. Und dann gab es ja Riesendebatten. Dann wurde es ja, glaube ich, in unterschiedlichen Ländern unterschiedlich gehandhabt. Wo stehen wir denn eigentlich bei dem Thema gerade?
Ja, also du sagst schon richtig, unterschiedliche Länder, unterschiedliche Sitten. Also während das in Belgien in gewisser Hinsicht verboten ist oder während es in vielen asiatischen Ländern ganz strenge Regulierung gibt, auch im Hinblick darauf, wenn es solche Mechanismen überhaupt geben darf, wie ist denn zum Beispiel die Chance, dass du was am Ende aus so einer Lootbox rausbekommst? Also das ist natürlich wahnsinnig fragmentiert. Im Hinblick auf Deutschland haben wir einfach, na, wie immer, dieselben Fragen. Der Glücksspielstaatsvertrag wird anwendbar sein. Es gibt drei Voraussetzungen, die relevant sind, damit sowas als Glücksspiel gilt. Wenn man also Glücksspiel dann anbietet als Publisher, bräuchte man eine Lizenz. Die würde man gerade für Lootboxen ziemlich sicher nicht bekommen, wenn sich schon die GGL weigert, für E-Sport-Wettenlizenzen zu vergeben. Und die großen Fragen sind, also diese drei Voraussetzungen sind, du brauchst nicht unerheblichen Einsatz, so Rechtsprechung 49 Cent, gar kein Problem in dem Bereich. Du brauchst eine Gewinnchance und Zufall. Und was mich wahnsinnig stört an all diesen Debatten, ist dieses Verallgemeinernde, sind Lootboxen Gambling oder nicht. Es kommt komplett auf die jeweilige Lootbox an, um die es geht, das jeweilige System. Wenn du beispielsweise, ich glaube, über Zufall müssen wir uns nicht unterhalten, die Lootboxen haben ein Zufallselement, das ist nicht das Problem. Wenn du aber beispielsweise die Frage stellst, naja, was ist denn überhaupt der Einsatz, was kannst du gewinnen? Und das Ergebnis ist, naja, ein Item. Item ist ja nicht echt Geld. Jetzt ist es aber so, dass der Glücksspielstaatsvertrag und die meisten modernen Gesetze nicht mehr auf Entgelt abstellen, sondern eher auf die Frage, ist etwas monetarisierbar überhaupt? Und gerade im Gefahrenabwehrrecht und im Strafrecht wird da immer der wirtschaftliche Vermögensbegriff verwendet. Das bedeutet, selbst wenn das in irgendeiner Form illegal sein sollte, Hauptsache, es ist was wert. Also ich bin mir relativ sicher, dass auch ein Item ein Vermögenswert hat. Nur wenn du den nicht handeln kannst, ne, also wie bei Counter-Strike, wenn du Drittanbieter-Webseiten hast, wo du Items verkaufst, dann hast du ja gar keinen Markt dafür. Das heißt, was du bekommst, ist nicht monetarisierbar. Wenn ich jetzt an Hearthstone denke, da habe ich Ingame-Währung oder echte Währung verwendet, um so eine Lootbox zu kaufen, so ein Booster-Pack, aber ich kann damit nichts mehr machen. Also ich kann mit den Karten spielen, aber ich kann meine Karte niemanden über eine Drittseite verkaufen. Wenn du keinen so einen Markt hast, also keine Monetarisierbarkeit, dann ist die Frage, ob das Glücksspiel ist, naja, das, was rauskommt, schwierig. Ist ja so kein Geld. Das ist ganz anders als bei EA in virtuellen Sportsimulationen oder zum Beispiel in Counter-Strike.
Ich habe eine ganz andere Frage für dich, weil es mich jetzt brennend interessiert. Also wenn du jetzt über diese Lootboxen sprichst und so, alles verstanden. Aber kannst du mir einfach mal erklären, nimm jetzt Magic, wir haben gerade über Magic gesprochen, oder nimm Sammelkarten. Mhm. Warum ist denn dann so eine, wenn ich jetzt an Kiosk gehe als Kind, vor allem, also ich bin echt jung, gehe zum Kiosk und kaufe mir irgendwie so ein Sticker-Pack und mache das auf und da sind halt irgendwelche unterschiedlichen Dinge drin. Warum ist das eigentlich überhaupt kein Problem? Oder auch heute so eine Box zu kaufen für echt viel Geld? Warum ist das eigentlich ausgenommen und gar kein Problem? Ist das nicht in der Systematik das Gleiche? Plus, ich habe ja sogar einen Markt wie eBay. Also ich kann ja, und vor allem werden ja Sammelkarten auch auf eBay gehandelt. Also es gibt ja einen ganz klaren Gegenwert. Und du hast ja limitierte Nummerierungen. Ne? So, es gibt eine Karte auf 10, es gibt die gleiche Karte auf 1. So, du hast ja automatisch eine Wertsteigerung, zumindest wahrgenommen, auf dieser Pappe. Das ist ein Stück Papier. Warum ist das eigentlich kein Problem?
Ja, das ist eine verdammt gute Frage. Denn die Lootboxen-Thematik ist ja noch nicht durchentschieden. Die GGL hört gerade verschiedene Experten an, um sich diesbezüglich zu positionieren. In der Politik wird sehr viel, fast schon, ich will nicht sagen zu viel, das ist ein wichtiges Thema, aber ich sag dir mal ganz ehrlich, über das Thema Gemeinnützigkeit, E-Sport, wird auf einmal 5% gesprochen im Vergleich zu vor 2 Jahren und Lootboxen nehmen komplett diesen Raum ein. Daher, es gibt einen Grund dafür. Was viele nicht beachten, ist genau das, was du sagst. Wenn manche bestimmte Lootboxen Glücksspiel sind, naja, dann was ist mit all den Spielen, über die du gerade gesprochen hast oder über die Sammelkarten? Also wir sprechen ja nicht über verschiedene Situationen. Auch da bleibt es dann eine Einzelfall-Einordnung. Es wird häufig juristisch über was gesprochen, in dem Hinblick, was ich wahnsinnig spannend finde. Und zwar sagt man, naja, was ist denn mit diesem Begriff Totalverlust? Also wenn du jetzt googelst, Lootboxen und ist das Glücksspiel oder nicht, dann triffst du häufig auf diese Idee des Totalverlustes. Was ist das? Naja, erstmal ist spannend zu sehen, dass jeder, der das vertritt, sich auf eine BGH-Entscheidung beruft. Die BGH-Entscheidung ist von 1986. Es gibt noch eine aus 2017, die bestätigt das aber nur, die geht da nicht tiefer drauf ein. Und da wird dieser Begriff gar nicht verwendet. Ne? Es ist also schon fraglich, gibt es diese Voraussetzung überhaupt? Und was ist im Kern die Frage? Na, im Kern ist die Frage, ist es denn Glücksspiel, wenn man was zurückbekommt überhaupt? Na, ist der Gag bei Glücksspiel nicht, ich werfe Geld in einen Automaten, einarmiger Bandit, den betätige ich und entweder gewinne ich oder ich verliere. Das ist doch Glücksspiel. Und wenn das Glücksspiel ist, dann ist ja die Frage, habe ich bei den Sammelkarten, bei den Stickern, bei den Lootboxen naja, da habe ich ja was für bekommen, dann kann es ja kein Glücksspiel sein. Das ist so ein Argument, das zum Beispiel häufig angeführt wird. Bin ich absolut nicht überzeugend, weil erstens, wie gesagt, hat der BGH sich nicht so krass darauf klar gestützt. Also mich überzeugt das schon nicht. Ne? Das ist eine Meinung in der Literatur, die irgendwie jetzt irgendwie anerkannt wird. Aber wenn man sich das BGH-Urteil anschaut, naja, ob man das da wirklich rauslesen kann, okay. Aber zweitens, dann könntest du Glücksspiel ja immer ausschließen, wenn du einfach dafür sorgst, dass irgendein Gegenwert zurückfliegt. Egal was, 1 Cent, jetzt machen wir mal ganz extrem, du kriegst 1 Cent immer raus. Herzlichen Glückwunsch, kein Glücksspiel mehr. So, dadurch wäre sowas zum Beispiel kein Argument mehr. Und wenn das kein Argument ist, na, das wird alles gerade umstritten. Das ist nicht irgendwie die Ansicht von irgendjemandem, sondern manche vertreten es so, andere so. Aber wenn dieses Argument rausfällt, dann bist du ganz schnell dabei zu sagen, puh, was sind denn dann die Unterschiede zwischen dem, was du gerade genannt hast, und bestimmten Lootbox-Formen? Oder sage ich dir ganz ehrlich, nichts.
Aber wie würde man das denn regulieren? Würde man dann sagen, du musst, also weißt du, jetzt hast du gesprochen von Totalverlust oder wir sprechen von, du bekommst einen Cent zurück, damit würde man das quasi aushebeln. Aber weißt du, geht das dann am Ende um so einen Geldwert? Also weißt du, wäre das dann wieder okay, wenn du sagst, yo, du kaufst was für meinetwegen 10 Euro, aber du musst dann mindestens ja einen Wert haben von, keine Ahnung, da müssen jetzt 5 wieder zurückfließen. Und dann ist ja meine nächste Frage, und das ist ja gerade, wenn wir über Sammelkarten sprechen und auch Sammelkartenspiele, wer definiert eigentlich den Wert? Jetzt verstehe ich, dass der Markt das macht. Ne? Also bei Spielen ist klar, du brauchst eine Karte, du siehst, welche, ne, welche sind auf dem Markt, für was werden die verkauft. Dann hast du einen klassischen Markt, Angebot, Nachfrage. Aber bei Sammelkarten zum Beispiel finde ich es so krass, weil natürlich gibt es die Dinge, die jeder haben will, ne? Die dann einfach durch die Decke gehen, was die Preise angeht. Aber es gibt ja viele Leute, die sammeln ja nicht nur aus dieser Investmentperspektive, ne? Dass du sagst, ich kaufe was, um es wieder zu flippen und viel Geld zu haben, sondern vielleicht kaufe ich mir ja, keine Ahnung, super alte Sticker von meinem Fußballverein. So, ich habe zum Beispiel ja ein Logo von meinem Verein irgendwie von 82, weil das aus meinem Geburtsjahr ist. So, der ist halt nichts wert, ne? Wenn ich den aber aus einer Box ziehe, dann ist der ja für mich was wert. Also wenn wir wieder, dann bist du ja wieder bei Warren Buffett, ne? Und irgendwie price is what you pay, value is what you get. Wer definiert denn dann eigentlich, was der Gegenwert zu einem Stück Pappe ist? Punkt.
Ja. Ja, Fragezeichen.
Oder Fragezeichen, genau. Ich wollte erst noch was anhängen und dachte mir so, nee, eigentlich muss ich nichts mehr sagen. Weil diese Frage nach dem Wert, natürlich hast du einen Papp- oder Papiergegenwert, klar, aber bei einer Lootbox ja auch, ne? Was ist denn, wenn du einen Skin bekommst und das ist halt öfter vertreten, deswegen ist es theoretisch günstiger, aber das ist genau das, was ich total geil finde und ich will das Teure gar nicht haben, weil es mir optisch überhaupt nicht gefällt. So, ich finde, dass diese Wertedebatte ja dann mal irgendwo vielleicht mit einspielen müsste. Aber das kannst du ja nicht, weil das ist ja super individuell.
Ja, definitiv, aber das haben wir ja überall im Gesetz. Also Wert ist ja, ob es jetzt ein Betrugstatbestand ist oder da gibt es auch zum Beispiel Regelungen, du wirst weniger stark bestraft, wenn das einfach nur eine Sache von minderem Wert war. So, das heißt, das wird einfach durch die Rechtsprechung ausgefüllt. Also in unserem Fall jetzt hier wäre es entweder ein Verwaltungsgericht im Hinblick auf, ist das hier, hat man eine Lizenz, also Glücksspielstaatsvertrag, oder im Hinblick auf das Strafgesetzbuch wäre es halt dann ein Strafgericht, ein Amtsgericht oder Landgericht, je nachdem, worum es im Einzelfall geht, was die Straferwartung ist, die das dann mit Leben füllen müssen. Das heißt, das Konzept an und für sich ist uns ja nicht unbekannt. Im Gesetz gibt es immer Begriffe, ob es jetzt Wert ist oder Einsatz oder Gewinnchance, gibt es immer Begriffe, die abstrakt generell sind und die dann für den Einzelfall mit Leben gefüllt werden müssen. Das ist eigentlich der Gag an dem Gesetz, abstrakt generell zu sein. Die Frage, die sich am Ende nur stellt, ist eigentlich die, die du gerade genannt hast. Was ist denn in der heutigen Zeit auch Wert? Na, wir hatten ja diese Diskussion, das Thema NFTs kommt ja auch häufig auf die Non-Fungible Tokens. Wenn man die runterbricht, und mir geht es jetzt nicht um die Distributed Ledger Technologie und etwaige Vorteile dadurch oder so, sondern mir geht es wirklich nur um NFTs. Wenn du so ein Token hast, dann ist es entweder eine Repräsentation eines in echt bestehenden Wertes, ne, also sowas wie ein Grundbuch könntest du machen, ne, und dann ist einfach das Flurstück XY ist so ein Token, oder es ist eben ein digitales Asset. Bei so einem digitalen Asset, naja, wenn jemand das Ganze, das Bild irgendwie, das du da hast oder NBA Top Shot hat, dann ist es primär halt Bragging Rights, die du hast. Du hast da ein Proof of Ownership, in Anführungszeichen, aber zum Beispiel gehen ja nicht mal zwingend IP-Rights damit einher, die du brauchst als Basis, um zum Beispiel jemand, der das verwendet, zu verklagen. Was ist denn jetzt von wer? Wir leben in einer Zeit, wo Leute auf Instagram Bilder machen, die nehmen Geld in die Hand und lassen sich eine Stunde lang in einem Privatjet fotografieren, um so zu tun, als wäre das wirklich ihr Leben. Was ist denn da jetzt genau der Wert daran? Das heißt, diese Debatte haben wir sowieso und in der virtuellen Welt wird die immer mehr relevant sein. Aber für unsere Diskussion hier, wenn das Item monetarisierbar ist, naja, was soll man sagen? Wenn man es übertragen kann und man kann es monetarisieren, dann ist es ein nicht unerheblicher Einsatz im Rahmen des Glücksspielrechts.
Spannend.
Ja, es sind so viele Themen. Also die Anzahl an Clubs, die einen fragen, naja, Nepo, wir haben jetzt irgendwie ein tolles Angebot bekommen, eine riesen Sponsoring, können wir das machen? Dann gucke ich auf die Whitelist und sage, nee, aber es gibt Möglichkeit 1, 2, 3 und 4 im Endeffekt, was man tun könnte. Also es heißt nicht, es geht überhaupt nicht, aber es ist halt wirklich wahnsinnig viel Fingerspitzengefühl und auch zum gewissen Punkt Risiko. Ne? Das entscheidet der Mandant. Wir beraten ja dann nur, was kann man tun, was ist in der Grauzone und. Das passiert aber wirklich täglich, also wirklich täglich. Dann geht es ja häufig darum, dass sich ganze Länder wegen Glücksspielfragen nicht voranbewegen. Na, Japan ist zum Beispiel eines meiner Lieblingsbeispiele. Japan ist eine der größten Gaming-Nationen, die je existiert haben. Warum waren die bis vor 3 Jahren im E-Sport komplett irrelevant? Ja, weil es 2 Gesetze gab, ein wettbewerbsrechtliches und ein strafrechtliches, die quasi verhindert haben, dass du überhaupt E-Sport-Turniere durchführen kannst. Na, findest du das interessant? Weil ich gebe mal ein Beispiel, was ich unglaublich spannend finde.
Ja, mach mal.
Ja, das Beispiel, das ich unglaublich spannend finde, ist, dass dieses wettbewerbsrechtliche Gesetz, das Premiums and Representation Act of Japan, dass der Gedanke quasi ist, Chris, du bringst einen Shooter raus und ich bringe einen Shooter raus. In meinem Shooter bemühe ich mich aber darum, dass es eine E-Sport-Szene mit Turnieren gibt, die es also ermöglichen, dass du da Geld gewinnst. Und dann haben die gesagt, naja, warte mal, das ist doch eine wettbewerbsverzerrende Maßnahme. Diese E-Sport-Teil, die Turniere, macht ja eigentlich dein Spiel interessanter, weil deren Gedanke ist, ich glaube nicht, dass jemals so gedacht hat, aber deren Gedanke war damals, naja, ich kaufe ein Spiel, werde irgendwann drin gut und möchte dann in Turnieren teilnehmen, sondern ich kaufe eher den einen Shooter von Nepo, weil da kann ich Profi werden und Geld damit verdienen. Und da sagen die, na, das ist eine wettbewerbsverzerrende Maßnahme, Premium, Grenze 100.000 Yen, also das sind so circa 700 bis 1.000 Euro, je nachdem, also so in diesem Bereich, und sonst geht nichts. Ja gut, aber welches Tournament willst du denn machen mit einem Price-Pool von 800 Euro? Oder dann die gleiche Frage mit Glücksspiel. Da war deren Gedanke, naja, ist es nicht Glücksspiel? Jemand zahlt eine Entry-Fee, eine Teilnahmegebühr, um beim Turnier teilzunehmen und vielleicht gewinnt er, vielleicht nicht, hat er auch mit Glück zu tun, ne? Tagesform, das ist doch Glücksspiel. Bis wir dann jetzt inzwischen soweit sind, spannender Prozess, den lasse ich mal raus, dass man sagt, naja, okay, nee, du wirst eigentlich bezahlt für die Arbeit, die du erbringst. Das heißt, solange dein Turnier nicht frei für alle ist, sondern nur eine begrenzte Teilnehmergruppe oder die Spieler Lizenzen haben, okay, dann ist es in Ordnung, aber ansonsten ist es Glücksspiel. Das heißt, diese Frage, ist etwas Glücksspiel oder allein die Existenz von Glücksspiel und gewisse Ähnlichkeiten, in Anführungszeichen, zu Competition Digital, sorgt dafür, dass eine der größten Gaming-Nationen im E-Sport komplett irrelevant ist. Na, also solche gefragt, Sachen.
Also während du sprichst, habe ich mich halt gefragt, und dann hast du es ja, glaube ich, so auch schon semi wieder mit erklärt, ne? Oder halt vollständig. Aber ich habe mich halt gefragt, aber dann wäre ja Sport, wird ja genauso greifen, weil du kannst ja genauso gut einfach einen schlechten Tag haben. Und es geht ja schon um Leistung.
Absolut.
Ich
erbringe
natürlich eine körperliche Leistung oder eine am Rechner. Und ich will nicht sagen, dass sie nicht körperlich ist, aber du weißt, was ich meine. So, das fällt ja über das gleiche Konstrukt.
Absolut, aber du hast ja dadurch, dass du Sportmodelle hast und die Sportligen unter Verbände organisiert sind und es da Tournament-Organizer gibt und klare Teilnehmerlisten und. Also in der ersten Bundesliga würde ich jetzt nicht sagen, das ist ein Turnier free for all.
Ja, fair.
Natürlich würden wir das im professionellen E-Sport wahrscheinlich so auch nicht sagen, aber du siehst, das Problem ist weniger die Logik, sondern viele... Das ist auch gar nicht böse gemeint. Im traditionellen Sport oder Politiker, die noch eine alte Denke haben, sind vielleicht schneller dabei zu sagen, ich glaube, das will ich nicht. und danach überlegen sie sich Argumente. Ne? Und hier, jetzt Japan als Beispiel, ist halt ganz ehrlich, es gibt zum Beispiel, also Glücksspiel ist wahnsinnig reguliert in asiatischen Ländern generell, aber rate mal, welcher Sport brutal unreguliert ist. Rat mal, was denkst du, welcher Sport in Japan?
Frag mich doch sowas nicht. Erzähl.
Es ist Pferderennen. So häufig auf der ganzen Welt, aus irgendeinem Grund ist Pferderennen eine historische Ausnahme zu sowas. Das heißt, was ich damit zeigen will, ist, es ist nicht immer alles 100% durchgeplante Logik. Es ist einfach auch viel, was historisch gewachsen ist. Und E-Sport ist halt noch relativ neu. Na, mir egal, ob man jetzt sagt, E-Sport oder kompetitives Gaming gibt es seit den 50ern oder seit den 70ern. Modernen E-Sport gibt es seit der Geburt der ESL in Relevant. Das heißt, 25 Jahre, das ist gar nichts. Und da müssen eben jetzt erstmal viele gucken, wie nutzen wir die Regeln, die wir uns bisher gesetzt haben. So, das war jetzt mal positiv für diese Leute. Ja. Ist, jetzt sage ich mal was Negatives, die Herangehensweise von Japan, absoluter Oberschwachsinn. Niemand kauft ein Spiel, um Geld als Profi zu verdienen, sondern so kommt doch niemand zum Thema E-Sport und Gaming. Ja, gibt sich halt in die Hand dann, dieser teilweise verständnisvoll, also ich bin teilweise, habe ich Verständnis und teilweise ist es halt wirklich Schwachsinn.
Ich frage mich halt immer, wo du die Grenzen ziehst, ne? Also, weißt du, natürlich kommst du über den Kauf eines Spiels an, boah, weiß nicht, ob du an den E-Sport kommst, ist auch eine Definitionsfrage und wir haben ja den ja. E-Sport an sich ja, glaube ich, noch gar nicht wirklich hart definiert. Auch dafür kriege ich jetzt wieder Hassnachrichten wahrscheinlich, weil ich, weil es bestimmt irgendwo Definitionen gibt, die ich gerade ignoriere. Dann wird Recht. Unterschiedlich definiert. wie geht's denn jetzt für dich weiter? Also, was siehst du denn jetzt? Ist es, also, wir brauchen, also brauchen ist ja relativ, aber wir bekommen dann einfach mehr Regulierung in den nächsten Jahren, weil das Thema einfach noch so neu ist, dass sich da niemand Gedanken drüber gemacht hat und auch nicht machen konnte. Sprich, das wird dann irgendwie kommen und damit lösen wir dann auch solche Probleme. Oder wie geht's jetzt für dich da weiter? Also wie siehst du das?
Ja, also digital wird immer komplex bleiben. E-Sport ist per jeder Definition, die da draußen ist, digital. Das heißt, selbst mit sehr guter E-Sport-Regulierung heißt es nicht, dass niemand mehr im Ökosystem oder kein Jurist mehr Probleme haben wird. Davon kann man sich verabschieden. Wir leben nicht in einer einfachen Welt und das Digitale ist das Komplexeste an allem. Das heißt, was man erreichen kann durch taugliche Regulierung ist, dass viele Needs einer Industrie, natürlich abgewogen mit den jeweiligen Werten einer Gesellschaft, einer Lösung zugeführt werden. Entweder A geht nicht, B geht oder es geht nur, wenn ihr XY tut. Die Sorge, die ich habe, natürlich ist es alles relativ jung, aber die Sorge, die ich immer wieder habe, und ich bin mit vielen Politikern in Gesprächen, auch mit Sportverbänden, also ich werde da immer wieder nach Meinung und Rat gefragt, freut mich wahnsinnig. Ich habe eine Doktorarbeit zu dem Thema geschrieben, von 350 Seiten oder sowas, keine Ahnung, kann man googeln, wo es nur um dieses Thema geht. Und was eben das Problem ist, das ich habe, ist, was sind denn die beiden E-Sport-Gesetze, in Anführungszeichen, die wir in Deutschland haben? Das erste ist eine Visa-Regulierung, die absolut fehlerhaft ist, also die ist überhaupt nicht gelungen. Sie ist besser als das, was davor gezählt hat für Nicht-EU-Ausländer, die länger als 6 Monate in Deutschland an einem Wettbewerb teilnehmen wollen, weil man es halt, ich sag's ganz ehrlich, fast schon ein bisschen falsch anwendet, aber hey, Hauptsache es funktioniert in echt. Aber taugt die was? Kaum. Das ist übrigens von der Exekutive, ne? Das ist kein legislatives Gesetz von, das ist eine Verordnung, die Beschäftigungsverordnung. Kein Parlament hat den 22 Nummer 5 Beschäftigungsverordnung beschlossen. Okay, das zweite Gesetz, das wir haben, ist tatsächlich ein Bundesgesetz zur E-Sport-Wettbesteuerung. Und da musst du dir mal überlegen. Wir wissen nicht sicher, ob E-Sport-Wetten legal sind. Also im Sinne von, kannst du eine Lizenz für Wetten auf E-Sport bekommen? Wissen wir nicht sicher. Die Frage allerdings, ob falls drauf gewettet wird, wir es besteuern, ne, das wissen wir sicher. In was für einer, Deutschland, ne? Deutschland, zwei Dinge sind sicher, Death and Taxes, verstehe ich, alles gut, aber so viele Needs der Industrie, ob das jetzt eine Gemeinnützigkeit ist und noch viele, viele mehr, sind bisher unbeantwortet. Aber es gibt da draußen sehr wohl schon Schlachtpläne. Jetzt muss man aber auch wieder fair sein. Wir haben auch gerade ein, zwei Probleme als Europa, als Gesellschaft, als Deutschland, die vielleicht auch dringender sind. Aber was macht man dann? Naja, man holt sich Experten rein und lässt die vielleicht mal einen Entwurf schreiben. beispielsweise. Ich meine, gerade gestern, ich war eingeladen, konnte aber nicht hin, weil ich ja nicht in Deutschland bin, war wieder Branchendialog im Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz. Es wird ja gesprochen. Aber ganz ehrlich, voran sind wir in den letzten Jahren ganz, ganz schwierig gekommen. Und die beiden Gesetze, die wir haben, ich habe es über 100 Seiten kritisiert, wer es lesen will. Es gibt hinten drin auch ein Fazit, man kann auch das Fazit lesen. Ich gebe es aber auch gerne hier. Die beiden Gesetze sind wirklich saumies. Die sind saumies. Viel zu enge E-Sport-Definitionen, ganz viele Sachen würden nicht drunter fallen. Man sieht, dass die Leute, die es gedraftet haben, sehr weit weg sind von der Praxis, von der Realität. Wenn du ein Visum willst im Bereich Sport, kriegen es auch Trainer. Trainer im E-Sport scheinen nicht zu existieren. Und wenn man dann die Bundesregierung damals gefragt hat, weshalb, das habe ich in einer kleinen Anfrage für die FDP gemacht, haben sie gesagt, es gibt halt vielleicht noch nicht so qualitativ hochwertige Trainerausbildungssysteme. Ja, aber selbst wenn es die gäbe, würde man kein Visum bekommen, weil ihr es nicht reingeschrieben habt. Ne, also solche Themen, unfassbar.
So, bevor du dich jetzt voll in Rage redest.
Ja, es tut mir leid. Ich setze mich mal kurz in mein Sauerstoffzelt.
Ja, mach mal. Die Inkorporation des E-Sports in das deutsche Rechtssystem, Definition rechtlicher Status quo und Regelungsansätze von Dr. Nepomuk Nothelfer, Nomos Verlag, 315 Seiten.
315. Ja, fühlt sich an wie 6000.
Ja, ich wollte es nochmal sagen, weil natürlich kennst du die Seitenzahl auswendig, mein Freund. Ich würde dir nichts anderes glauben.
Ja.
Aber ich finde es total spannend, ne? Ich meine es jetzt auch ernst. Und ich weiß, wir sagen immer so spannend, das ist fast schon wie so ein Füllerwort, aber ich finde halt, du kannst das Thema nicht wirklich greifen. Das ist jetzt sehr abstrakt.
Ja.
Ich finde es total schön, dass du jetzt mal diesen Einblick gegeben hast. Ich glaube, das ist sehr nischig. Ich hoffe, wir haben jetzt auch nicht irgendwie Leute verloren im Laufe dessen, aber ich fand es wirklich mal interessant zu erfahren, wie es eigentlich gerade aussieht, weil es gab viele rechtliche Debatten um ganz viele Themen und ich glaube, wir müssen über Wetten sprechen. Es gab ja auf dem PGL Major auch diese Protestaktion, diese bezahlte Protestaktion, sage ich mal, ne?
Gott im Himmel.
Also, ja, genau. Müssen wir jetzt auch keine.
Du weißt, warum ich dazu sowieso nichts sagen darf. Das kannst du dir schon vorstellen. Aber selbst wenn wir nicht irgendwo involviert werden, was für ein Kindergarten. Junge.
Ja, ich glaube, das war auch einfach. Kindergarten trifft es ganz gut. Da können wir es auch damit können wir es auch wirklich abschließen. Ich glaube einfach nur, das Thema wird relevanter. Es geht um Geld. Du schaust dir an, wie Sport, ich will nicht sagen, durchseucht ist, aber durchseucht ist von Sportwettenanbietern. Und die Frage ist so ein bisschen, du siehst im E-Sports das ja auch kommen, wie du schon gesagt hast, werden da einfach die dicken Tickets geschrieben, da gibt es sehr viel Geld zu holen. Lustigerweise ist da der Aufschrei nie so groß wie bei anderen Sachen. Also es gibt ein paar Dinge, die werden kritischer gesehen als Wettanbieter. Habe ich auch noch keine richtige Meinung zu, finde ich schwierig, gerade in Anbetracht der jungen Zielgruppe. Können wir jetzt einfach nur im Auge behalten. Ich fand es auf jeden Fall schön, dass du da einmal jetzt so diesen Abriss gegeben hast. Hast du denn jetzt noch ein Thema, das du noch rausschmeißen willst, bevor ich dir die letzte Frage stelle?
Ich denke, wir haben über das meiste gesprochen. Ich will es nicht künstlich in die Länge ziehen. Jeder soll sich selbst, wie bei Saudi-Arabien, die Frage stellen, wie man denn zu Glücksspiel steht. Es werden dadurch Existenzen vernichtet. Da ist Glücksspiel aber auch nicht das Einzige. Ne? Das muss jeder für sich Es muss der Person klar werden. Wenn man 18 ist, da darf man Auto fahren, da darf man alles machen. Und darunter brauchen wir natürlich Safeguarding. Ne? Also wenn, ich habe jetzt noch kein Kind, aber würde ich wollen, dass es mit 12 Gambling-Werbung ausgesetzt ist? Nee, würde ich nicht wollen. Das heißt, natürlich wollen wir Regulierung, aber es muss halt eine Regulierung sein, die tauglich ist. Der Gedanke des neuen Glücksspielstaatsvertrags war, genauso wie jetzt zum Thema Cannabis, diesen Schwarzmarkt lahmzulegen. Ne? Es wird weder durch den Glücksspielstaatsvertrag im Bereich Gambling passieren, noch durch das Cannabisgesetz. 100% nicht. Ist nicht gut gemacht. Und wir können es uns als Gesellschaft, ob man es jetzt deutsch oder europäisch sehen will oder als globale Gesellschaft, langsam nicht mehr leisten, bei all diesen wahnsinnig komplexen Thematiken, E-Sport ist digital, E-Sport ist Innovation, zweit- oder fünfklassige Arbeit zu leisten. Und dann muss man, und das ist vielleicht mein Appell, das war nämlich auch mein Appell in der letzten Episode, wo ich bei euch da sein durfte, darum endlich gerne gleich. Hört auf, Leute, die da Forschung machen. Du wirst jetzt in juristischer Hinsicht zwei Juristen, drei verschiedene Meinungen. Aber Leute, holt euch das rein. Was die Verbände sagen, das kann ich euch davor schon sagen. Aber holt Leute, die Glücksspielforschung machen, die im Glücksspielrecht forschen und Publikationen schreiben und sowas untersuchen. Und ja, macht bessere Gesetze. Glücksspielstaatsvertrag ist genauso wie die Cannabis-Regulierung meines Erachtens nicht besonders gut. Aber wir brauchen gut, weil es wird immer komplexer.
Danke. Letzte Frage an dich. Wer sollte unbedingt in den Spielekeller kommen?
Wer sollte unbedingt in den Spielekeller kommen? Oh, das hätte ich mir jetzt natürlich auch vorher überlegen können. Ne?
Richtig.
Jemand, der nicht da ist, von dem ich natürlich viel halte, wäre Dennis Gehlen. Ne? Also vielleicht findet der sein... Nein, Spaß.
Also ich sag dir ganz ehrlich, ich weiß nicht, ob man das merkt. Ich nehme da auch gerne Feedback. Ich finde das extrem schwierig, jetzt einfach wieder so eine Folge zu haben, wo diese Dynamik fehlt. Weil wir ja, auch wenn wir manchmal, weißt du, so diese Folgen, der eine die Folge übernimmt tatsächlich und ne, dann der andere auch mal gar nicht so viel sagt zwischendrin, das fehlt schon. Also ich merke das auch jetzt im Gespräch. Jetzt sehen wir uns ja vor allem auch nicht, weil du da eine Kamera aus hast. Ich glaube, das ist für mich...
Ich mach's wieder an.
Ja, ich glaube, das ist für mich eine der, ich will nicht sagen weirdest, das ist eine echt komische Aufnahme für mich, weil mir fehlt Dennis, dann konnten wir uns jetzt nicht anschauen. Das ist echt anders. Also das fühlt sich ganz anders an plötzlich. Ich wünsche mir Dennis auch wieder zurück.
Ja, verstehe ich. Danke, dass du mir jetzt durch den Monolog die Zeit gegeben hast, an jemanden zu denken. Was ich wahnsinnig spannend finde, ist, wir haben ja, wie der Podcast, ich bin ja riesiger Fan, aber wir haben natürlich immer wieder Leute drin, die einen Bias haben. Ich habe mein ganzes Leben lang gezockt, natürlich existiert ein Bias. Und wir reden dann immer über so Themen wie zum Beispiel traditionelle Sportverbände. Und deshalb würde ich euch empfehlen, mal den Jens Wortmann reinzuholen, mit dem ich viel und tollen Kontakt habe, der E-Sport und Sport versteht. Vizepräsident des NRW-Sportbundes, also des größten Landessportbundes, und da sehr hinterher. Und zwar nicht nur im Bereich Sport, sondern auch in Gesprächen zum Beispiel mit dem Landesverband NRW E-Sport. Und was ich zum Beispiel mal geil fände, ist, wenn wir, weil ich sehe das immer, ne, ich sage dann sowas wie, oh, Jens Wortmann hat wieder XY eröffnet und dann gibt es nur Kritik. Na, scheiß traditioneller Sport, scheiß Sportverbände und da gibt es genug, worüber man sich aufregen kann. Aber wenn man es mal richtig verstehen will, muss man dann vielleicht auch mal jemanden, der es wirklich versteht, zu Wort kommen lassen. Und der Jens ist, glaube ich, genau der Richtige. Also den würde ich euch empfehlen.
Amen und danke.
Ja, hey, danke, dass ich da sein durfte.
Danke, dass du dir Zeit genommen hast zwischen deinen Reisen, trotz all der Probleme, die wir hatten. Du musst gleich ins Krankenhaus deine Knie behandeln lassen. Ich weiß, du hast noch Arbeit vor dir. Ja, also wirklich vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Und ich hoffe, dass wir uns dann bald persönlich wiedersehen. Die letzten Male weiß ich, wir haben uns angeschaut, wir haben uns auf die Schulter geklopft, wir haben es aber nie geschafft, uns irgendwie Zeit zu nehmen.
Na, halt. Okay, das muss ich noch sagen im Podcast.
So, wann
ich auch war, immer ich an dich raus. Nein. Jedes Mal, wenn ich Hallo sagen will, hast du den Gesichtsausdruck, als hätte dir wirklich gerade jemand die Krebsdiagnose gegeben. Also was? Und dann gehe ich sofort wieder. Und dann sehe ich dich danach nie wieder. Du bist
wir
da,
das,
also so traurig.
Wir nennen das Resting Bitch Face. Ich schaue immer so. Und wir haben die letzten Male, die wir uns gesehen haben, ist das so, ist ja wirklich so. Ja, ich komme gleich zu dir und weißt du, wie das ist, ne? Du bist auf diesem Netzwerk,
du drehst dich
einmal um, rennst in die nächsten 5 Personen und dann ehe ich mich versehe, bist du ja weg. Und ich weiß, dass du busy bist, aber du bist ja nie da.
Nee, du bist bekannt wie ein bunter Hund. Also dich mal allein zu erwischen.
Der Johannes muss jetzt einfach irgendwann das Jingle spielen.
Nee, ich warte jetzt auf der Toilette und da passe ich dich ab. So, perfekte Finale. Vielen
bisschen,
Dank, dass ich da sein durfte.
Ein bisschen creepy, aber danke dir auf jeden Fall. In diesem Sinne, tschüss.
Ja, danke. Servus. System shut down.